Und das heißt, wenn jetzt einerseits pharmakologisch, aber andererseits auch durch die Ernährung versucht wird, die Entstehung und die Auswirkungen von seneszenten Zellen einzudämmen, glaube ich, also dass das ein Fokus sein wird auch für Ernährungsforschung.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Und los geht's. Unsere Haut ist nicht nur Spiegel unserer Gesundheit, sondern auch unser sichtbarstes Organ. Und sie altert mit. Doch wie stark können wir diesen Prozess durch gezielte Ernährung beeinflussen? Privatdozent Magister Dr. Florian Gruber ist assoziierter Professor an der Hautklinik der Medizinischen Universität Wien. Er leitet das Christian-Doppler-Labor Skin Mansion, das innovative Konzepte zur Hautverjüngung erforscht. Mit seinem Buch Die Anti-Aging-Ernährung für die Haut verbindet er seine zellbiologische Forschungsergebnisse mit seiner Leidenschaft fürs Kochen. Wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich und genussvoll. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Florian Gruber.
Ja, hallo, willkommen.
Ja, Herr Gruber, wie sieht denn bei Ihnen Ihr sonntägliches Verwöhnprogramm für die Haut aus? Ist es eher die Maske oder eher die Miso-Suppe?
Tja, ich bin jetzt in einem Alter, wo man am besten ein bisschen Feuchtigkeitscreme mit einem Lichtschutzfaktor aufträgt und sich danach gut fühlt. Und danach esse ich aber eine frische, rohe Karotte.
Eine frische, rohe Karotte. Okay, die ist also auch gut für die Haut. Da kommen wir dann ja gleich drauf zu sprechen. Was sind denn für Sie die zentralen Faktoren, die unsere Haut altern lassen? Und welche Rolle spielt dabei die Ernährung im Vergleich zu Sonne, Stress und Genetik?
Alterung, so wie ich sie erforsche oder wir sie hier im Labor erforschen, passiert unter anderem auf Zellebene. Und im Laufe unseres Lebens verlieren die Zellen wichtige Funktionen. Ich würde sie nennen Qualitätskontrolle. Ja, die Zellen können ihre Inhaltsstoffe ab einem gewissen Alter der Zelle bzw. auch des Organismus nicht mehr so gut reparieren. Ihre DNA nicht, ihre Proteine, also die Eiweiße nicht und auch ihre Lipide. Das sind Dinge, die kann man im Labor sehr speziell untersuchen und die kann man dann aber auch zum Beispiel in unserem Christian-Doppler-Labor diese nachlassenden Funktionen können wir auch nachweisen in der Haut, im Organismus. Ein wichtiges Phänomen, das entdeckt wurde vor einigen Jahren und dessen Wichtigkeit auch für die Hautalterung immer offensichtlicher wird, ist das Entstehen von sogenannten seneszenten Zellen. So gealterte Zombie-Zellen. Zellen. Die Zombie-Zellen, sehr richtig. Das sind Zellen, die haben irgendeine Art von Schaden bekommen oder akkumuliert. Die teilen sich dann nicht mehr und sitzen dann im Gewebe rum. Normalerweise ist das kein Problem, das passiert auch bei manchen Entwicklungsschritten unserer Organe, dass diese Zellen auftreten. Die werden normalerweise dann vom Immunsystem entfernt. Nur in der gealterten Haut und in gealterten Organen allgemein sammeln sich diese Zellen dann an und die produzieren eine Menge von den Stoffen, die dann auch dazu beitragen, dass man die Alterung von außen sieht. Ja? Also die produzieren zum Beispiel diese Enzyme, das sind, könnte man sagen, Proteinscheren, die unser Kollagen zerschneiden in kleinere Stücke. Und das ist unter anderem einer der Gründe für die Falten, die sich bilden. Wobei generell nicht gealterte Haut, die sichtbaren Zeichen, zum Beispiel die Falten, entstehen dadurch, dass sich unsere Mimik, die Muskulatur verändert, dass auch die Schwerkraft gewirkt hat eine lange Zeit. Es entsteht dadurch, dass die Fettpölsterchen, die wir als junger Mensch an einer bestimmten Stelle haben, dass die sich verändern und dann an anderen Stellen sind und dann einen Eindruck machen, dass es eben nicht mehr ein junges Gesicht, sondern ein gealtertes Gesicht ist. Ein anderes Zeichen für die Hautalterung ist auch, dass die Pigmentierung, also die, die Farbe unserer Haut nicht mehr gleichmäßig ist, sondern dass wir dann sogenannte Altersflecken entwickeln und dass überhaupt die Pigmentierung ungleichmäßig ist. Und dann gibt es natürlich andere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Wärmeregulierung oder die Befeuchtung und Befettung unserer Haut, die im Alter nachlassen. Ja, und es ist eben sehr interessant zu studieren, welche äußeren Einflüsse dazu beitragen. Für die Hautalterung besonders, also für Alterung allgemein, aber besonders für die Hautalterung wichtig, sind so Schäden, oxidative Schäden, die wir bekommen, zum Beispiel durch die Sonne, Sonnenexposition, aber auch durch giftige, reaktive Substanzen, denen wir uns aussetzen, wie zum Beispiel Zigarettenrauch oder sozusagen Verschmutzung, städtische Verschmutzung.
Zigarettenrauch, es ist wirklich so lustig. Ich muss bei dem Thema Haut und Zigarettenrauch immer an ein Musikvideo denken aus den 90ern von George Michael, Freedom, wo verschiedene Topmodels so die Hauptrolle sozusagen in diesem Video spielen. Und da sah man eben halt dieses eine Model, wie es dann so zurückgelehnt auf dem lassiv auf dem Stuhl lag und dann nochmal so ganz intensiv rauchte und dieser Rauch dann über ihr ganzes wunderhübsches Gesicht dann irgendwie so rüberging. Und das ist sozusagen das Bild, was mir jetzt als erstes so in den Kopf reinging.
Ja, dieser Prozess dauert natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dame noch aktiv ist.
Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche von denen, aber die meisten von denen sehen heute immer noch großartig aus. Aber ich glaube, die hat auch nur für das Musikvideo geraucht, vermutlich.
Ja.
Okay, Rauchen, Sonne, Stress?
Auch psychischer Stress ist sicher auch ein Faktor, lässt sich natürlich jetzt in unseren Modellsystemen, also zum Beispiel in Zellkulturen oder in Hautmodellen, nicht so einfach untersuchen wie zum Beispiel UV-Strahlung oder reaktive Chemikalien.
Okay. Und Genetik?
Genetik ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor. Da gibt's, jeder kennt aus seiner Bekanntschaft wahrscheinlich Leute, die für ihr Alter irgendwie jünger aussehen oder älter aussehen. Da weiß man natürlich nicht, ist das nur die Genetik oder auch deren Verhalten gewesen, das dafür ursächlich ist, aber dann gibt's schon, es gibt
so Extremfälle. Wenn man Iris Berben zuhört, die sagt immer, es sind die guten Gene und viel Wasser trinken.
Wird sicher einen signifikanten Einfluss haben. Es gibt zum Beispiel manche genetische Prädispositionen oder Mutationen, die bei Leuten tatsächlich eine, sozusagen, das heißt Progerie, die eine ganz stark verschnellerte Alterung, das ist fürchterlich anzusehen, es sind Menschen, die furchtbar leiden darunter. Da sind dann gewisse DNA-Reparaturmechanismen beziehungsweise Proteine, die Zellkerne in ihrer Struktur halten, mutiert und dann haben die Leute ganz stark beschleunigte Alterungserscheinungen, auch in der Haut. Das heißt, es gibt klarerweise genetische Einflussfaktoren. Davon gibt es aber eben so viele, dass es ein sogenannter komplexer Phänotyp, nennt man das, ist, dass es sozusagen schwer ist, das auf einen einzelnen sozusagen einzugrenzen. Aber generell geht es da um Schutzreparaturmechanismen, die entweder genetisch oder durch sozusagen äußere Einflüsse beeinflusst werden und die bestimmen ein bisschen das Tempo unseres Alterns.
Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von diesem Kunstwort Inflammaging. So, das ist ja eine Zusammensetzung aus Inflammation und dem Altern, also Aging, also die beiden englischen Worten dann in dem Sinne. Das sind ja in dem Sinne, wenn man so will, stille Entzündung, sage ich mal sowas, die Sie in Ihrem Buch ja auch genauer beschreiben. Wollen Sie das vielleicht einmal mit unseren HörerInnen teilen?
Ja, was passiert bei einer Entzündungsreaktion? Eine Entzündung ist ja etwas, generell etwas Wichtiges. Der Körper, irgendeine Zelle im Körper sagt, Achtung, hier ist eine Gefahr. Und dann passieren zwei Dinge. Es werden Signalstoffe ans Immunsystem ausgeschickt, die rekrutieren die Zellen des Immunsystems an den Ort, wo das Problem ist. Und gleichzeitig werden auch produziert die zuvor genannten Molekülscheren, die sozusagen das Bindegewebe, die Fasern, das Kollagen und das Elastin zerschneiden, damit diese Immunzellen an den Ort des Problems schneller hinkommen können. Das ist der Normalfall, wie eben durch eine Entzündungsreaktion der Körper auf eine Gefahr reagiert. Jetzt kann es aber sein, eben, dass im Alter zum Beispiel durch die vorher genannten seneszenten Zellen solche Entzündungssignale ausgesendet werden, auch wenn kein wirklicher Grund dafür da ist, sondern weil die einfach halt ein bisschen von diesen Signalen und von diesen Molekülscheren die ganze Zeit produzieren. Aber das Immunsystem, das irgendwie, also es ist zu wenig laut das Signal, als dass das Immunsystem tatsächlich reagiert. Und was passiert dann? Dann passiert, dass lokal um meine gealterte Zelle herum das Bindegewebe zerschnitten wird und so ein leicht eben entzündlicher Zustand herrscht. Und das kann man eben beobachten in gealterter Haut und das trägt zu den sozusagen negativen Auswirkungen des Alters im Gewebe bei.
Man kann ja grundsätzlich sagen, also mit den meisten Medizinern, mit denen ich mich über das Thema Altern und Longevity unterhalte, ist ja, dass die sagen, dass das Thema Inflammation eigentlich mit der Hauptgrund grundsätzlich für das Thema Altern ist. Also es sind ja, Sie sprechen jetzt unser größtes Organ, die Haut an, aber das betrifft ja ganz viele Organe im Körper, die alle von einer Art von Inflammation ist, können auch die Gelenke sein, etc. Also die sind da, also das Thema grundsätzlich kann man ja sagen, Entzündungen im Körper in größerem Maße sind schlecht. Gar keine zu haben, habe ich mittlerweile gelernt, aufgrund der Reparaturmechanismen, die damit eben halt dann gestartet werden, ist auch nicht so gut. Aber eben halt sie auf Null runterzubringen, wäre nicht gut, aber sie sind eben halt bei den meisten von uns einfach zu hoch. So. Deswegen ist jetzt ja, ihr Buch geht ja um das Thema Hautdiät. Deswegen ist die Frage, gibt es eine Art von Grundformel für das Thema Ernährung, an der wir uns im Alltag orientieren sollten?
Vielleicht, um das zunächst mal ein bisschen in den Kontext zu setzen und das Konzept und meinen Zugang zu diesem Thema zu erörtern. Womit ich mich in diesem Buch beschäftigt habe, sind einerseits kontrollierte zellbiologische Systeme, mit denen man messen kann, was ein bestimmter Inhaltsstoff, zum Beispiel eines Nahrungsmittels, bewirken kann in puncto Zellstress und Zellalterung. Das ist, wenn da zum Beispiel ein Extrakt aus einem grünen Tee oder sonst etwas eine messbare, reproduzierbare Wirkung gezeigt hat, ist das sozusagen die erste Säule, ne, die stehen muss. Die zweite Säule ist, dass aus Ernährungsstudien gezeigt wird, dass es eine Bioverfügbarkeit von diesem Inhaltsstoff gibt nach Ernährung. Das unterscheidet sich jetzt, also dieses Konzept mit diesen zwei Säulen unterscheidet sich davon zum Beispiel, wie pharmazeutische Produkte getestet werden müssen. Ja, da muss man eine Riesenstudie mit einer Kontrollgruppe, eine Placebo-Gruppe und eine Aktivgruppe untersuchen über eine längere Zeit. Und dann kann man sozusagen statistisch signifikant auswerten, okay, dieser Inhaltsstoff hat diese Wirkung oder hat diese Wirkung nicht. Bei Nahrungsmitteln im Zusammenhang mit einem sehr langwierigen Projekt wie Alterung ist das eben unmöglich. Deswegen habe ich jetzt in diesem Buch dieses sozusagen Konzept mit gesicherte Zellkultur und gesicherte Bioverfügbarkeit durch Ernährungsstudien gewählt als sozusagen Ausweg. Und das ist aber auch gleich ein Limit für die Interpretierbarkeit der Aussagen, die im Buch getroffen werden.
Aber das ist ja ein generelles Problem, sage ich mal, wenn jede Art von Ernährungsstudie ist ja, und gerade wenn sie dann auch so langfristige Ziele haben, ist ja immer, dass man ja Menschen nicht unter Laborbedingungen über so einen langen Zeitraum isoliert betrachten kann. Und da sagen Sie ganz genau, richtig, dann sind natürlich so Faktoren dabei, dass Sie auch nicht wissen, wie viel war der wirklich in der Sonne, wie viel Sonnenschutz hat er aufgewegt, etc. pp. Also die Herangehensweise ist relativ klar. Also von daher nur vielleicht dann auch nochmal das Thema Bioverfügbarkeit für unsere HörerInnen nochmal ganz kurz übersetzt. Das heißt ja, dass ganz viel von dem, was wir zu uns nehmen, nur zu einem bestimmten Prozentsatz dann auch im Körper ankommt, beziehungsweise dann eben halt vom Körper verarbeitet wird. Da ist wahrscheinlich eines der Musterbeispiele immer das Thema Resveratrol. Das ist so das, was im Rotwein drin ist, was eben halt auch eine gute antientzündliche Wirkung grundsätzlich in der Theorie hätte. Um den vollen Effekt von Resveratrol zu haben, müsste man 12 Liter Rotwein am Tag trinken. Da kann man sich vorstellen, dass da andere negative Seiteneffekte entstehen könnten. So.
Genau.
Also von daher nur mal so kurz erklärt, was heißt eigentlich das Thema Bioverfügbarkeit. So. Aber wenn wir dann einfach mal so sagen würden, wenn Sie jetzt irgendwie hier mit mir im Fahrstuhlhof fahren, der sogenannte Elevator Pitch, und dann ich Sie mal frage, was sind denn so die Lebensmittel, die besonders gut sind für meine Haut?
Naja, um es ganz kurz, wenn wir nur ein Stockwerk mit unserem Elevator fahren, würde ich sagen, es ist schlicht und einfach die mediterrane oder die asiatische Küche gegen die sogenannte westliche Diät. Western Diet, das ist eine Diät, die zu hoch, höher in Zucker und Fettinhaltsstoffen ist, als wir es brauchen. Und die eigentlich für alle unsere Zivilisationserkrankungen zuständig ist und damit zusammenhängend auch für erhöhte beschleunigte Alterung, und das betrifft genauso dann natürlich die Haut.
Okay, mediterrane Diät. Mediterrane Diät heißt viel Gemüse, viel, glaube ich, Fisch, gute Fette, Fisch, Nüsse.
Olivenöl, genau. Genau, ja.
Okay, und schlecht haben wir jetzt auf der schlechten Seite, obwohl, da komme ich gleich nochmal zu. Ich möchte mal einmal ganz kurz auf ein Thema eingehen, und das finde ich ganz spannend, gerade im Zusammenhang mit dem Thema mediterrane Diät, weil die so häufig ja immer genannt wird, insbesondere eben halt im Zusammenhang mit dem Thema antientzündliche Wirkung auf den Körper. Nichtsdestotrotz, wenn man sie sich mal ganz genau anschaut, dann muss man sagen, ist die ja nicht gerade eiweißreich. So, das heißt also auch gerade, wenn man sich, ist ja eher Fisch, wenn Tier, dann eher Fisch statt Fleisch. Und der Proteingehalt in Fischen ist in den meisten Fällen, zumindest im Vergleich zu jetzt Hähnchenfleisch oder Rindfleisch, eben halt auch nochmal deutlich niedriger. Das heißt, insgesamt ist die nicht so eiweißbetont. Deswegen komme ich mal zu meiner Frage, wie wichtig ist denn das Thema Eiweißbedarf für den Erhalt der Hautstruktur?
Es ist momentan zum Beispiel ein großer Hype, Hauteiweiße wie zum Beispiel das Kollagen zuzuführen als Nahrungsmittel. Was natürlich passiert in unserem Metabolismus, in unserem Stoffwechsel, ist, dass diese Inhaltsstoffe in die kleinstmöglichen Teile, also in die Aminosäuren, zerlegt werden und dann wieder in der Zelle zusammengebaut werden. Und auch eben, also in der Haut nehmen wir die Nahrungsstoffe und die Baustoffe, die wir brauchen, um die Proteine, die Fasern, das Kollagen, das Elastin herzustellen. Das nehmen wir ja sozusagen auf in den kleinsten Bauteilen, in den Aminosäuren aus unserem Blutgefäßsystem werden die zu uns gebracht in die Zellen. Und das Eiweiß, das essentiell ist, um die Haut jugendlich zu halten, ist ja das, dass die Zellen selber produzieren. Nicht zum Beispiel die Fibroblasten in unserer Lederhaut, also in der zweitobersten Hautschichte, die wir haben, die produzieren diese langkettigen und langhaltbaren Eiweiße und Proteine. Und die Halbwertszeit dieser Proteine beträgt sehr, sehr viele Monate bis Jahre. Das heißt, alle Schäden, die dort in diesen Proteinen und Eiweißen entstehen, durch zum Beispiel UV-Strahlung und oxidativen Schaden, die halten sich dort sehr lange. Also das heißt, das Ziel oder die Proteine in der Haut müssen geschützt werden vor externen Schäden, und es muss sozusagen der Umsatz und die Produktion der richtigen Proteine gefördert werden. Das kann man machen. Betrifft aber dann in diesem Fall nicht so sehr sozusagen die Aufnahme von viel Protein in der Nahrung, würde ich sagen.
Okay. Und dann aber Kollagen, wo habe ich denn Kollagen drin in der normalen Ernährung? Ich meine, mittlerweile ist es ja ein großer Hype darum, Kollagen sich extern zuzuführen. Aber wenn ich jetzt sage, wir wollen ja hier in erster Linie auch über das Thema Ernährung dann in dem Zusammenhang reden, gibt es etwas, wo Sie sagen, da ist Kollagen drin?
Da ist Kollagen ist zum Beispiel, Sie wissen, ich bin in Wien, hier isst man gerne gekochtes Rindfleisch, den sogenannten Tafelspitz, und natürlich in den Fasern von diesem Fleisch ist natürlich eine große Menge Kollagen drinnen. Aber wie gesagt, das Kollagen, das wird abgebaut in unserem Verdauungstrakt, und natürlich hat man dann sozusagen die Baustoffe vorhanden, auch bei den, jetzt gibt es so Kollagen-Shots, mehr Milchprodukte, die stark kollagenhaltig sind. Ja, okay, man hat dann dieses Kollagen in seinem Magen, dort wird es zerkleinert, allerdings in Aminosäuren, und dann kann es im Gewebe wieder zusammengebaut werden.
Okay, also ich bin großer Fan zum Beispiel von Knochenbrühe. So, das mag ich. Aber ja. Ich bin bin in meiner Kindheit schon so groß geworden, dass es abends zum Abendessen immer eine Brühe gab, zum Trinken tatsächlich. Also gar nicht zum Essen, sondern zum Trinken. Deswegen habe ich das gerade für mich wieder so reaktiviert und wiederbelebt, dass ich dann eben halt gerne diese Bone Broth dann abends nochmal so trinke, wenn ich zumindest mal zu Hause bin. Kommt nicht so oft vor, aber zumindest wenn ich mal zu Hause bin, dann trinke ich eben halt gerne mal so eine Knochenbrühe. Würden Sie jetzt sagen, geht das jetzt auf die Habenseite für meine Haut oder nicht?
Ja, also wie gesagt, es ist eine ein essentieller Bestandteil einer Ernährung, und also es wird wie jedes andere Protein abgebaut und ist uns dann als Aminosäuren verfügbar für die Neusynthese vom Kollagen dort, wo es auch tatsächlich gebraucht wird, und allerdings, das wird dort neu synthetisiert, neu hergestellt in der Haut, das Kollagen.
Okay, sehr gut. Dann das Thema mediterrane Diät, ich hatte es eben schon einmal kurz erwähnt, ist ja sehr pflanzenbasiert. Und Sie sprechen sich ja auch sehr für das Thema sekundäre Pflanzenstoffe aus. Mögen Sie vielleicht einmal ganz kurz erklären, was sind sekundäre Pflanzenstoffe und warum sind sie gut für unsere Haut?
Ja, also wie gesagt, in dem Buch und auch in unserer Forschung beschäftigen wir uns mit Stoffen, die gewisse Aktivitäten oder gewisse Mechanismen von Zellen sozusagen targeten, gezielt beeinflussen, die in der Alterung relevant sind. Wie zum Beispiel die Produktion der körpereigenen Antioxidantien. Also alle unsere Zellen haben, jede Körperzelle hat eigentlich die Möglichkeit auf einen Stress, auf einen Redoxstress, also auf reaktive Sauerstoffe, die in zu hoher Menge vorhanden sind, plötzlich darauf zu reagieren, indem sie ihre eigenen Schutzmechanismen, Antioxidantien produziert. Und ideal ist es, wenn man diese Antwort der Zelle triggern kann, ohne dass die Zelle eigentlich einen Schaden hat, weil dann hat man sozusagen einen präventiven Schutzmechanismus getriggert. Das nennt man auch Hormese. Und ein Stoff, der das kann, den ich recht spannend finde, ist das Sulforaphan. Das ist ein Bestandteil des Brokkoli. Das ist zum Beispiel eine Schiene, also Brokkoli-Sulforaphan, um die antioxidative Schutzantwort anzuregen. Dann gibt es Inhaltsstoffe, die Schäden der DNA entweder verhindern oder die Kapazität der Zellen, ihre DNA, also wo die Erbanlagen gespeichert sind, zu aktivieren. Es wäre zum Beispiel ein Inhaltsstoff aus dem grünen Tee, das ist Epigallocatechin-Galat, das ist ein EGCG, ein schwieriger Name, aber das ist ein sehr potentes Mittel aus dem grünen Tee. Das
EGCG, im Englischen genau, spricht es sich ein bisschen besser.
EGCG, richtig. Das kann eben verhindern, dass DNA-Schäden durch UV entstehen, und da gibt es auch wirklich größere Studien dazu in Organismen. oder die eben DNA-Reparaturmechanismen anzuregen. Das funktioniert jedenfalls in Zellkulturen und Organsystemen sehr gut durch Inhaltsstoffe, die wir in den Tomaten oder roten Beeren finden, wie das Lycopin und Polyphenole, Carotinoide aus Karotten und auch aus dem Spinat die Folsäure. Die sind alle, da kann man bei allen nachweisen, dass sie sozusagen die Enzyme, die die Zelle braucht, um die DNA zu schützen und zu reparieren, dadurch angeregt werden können. Und ein Gebiet, mit dem ich mich in meiner Forschung sehr viel in den letzten Jahrzehnten, muss ich leider schon fast sagen, beschäftigt habe, ist die Autophagie. Autophagie ist ein, um es kurz zu machen, ein zellulärer Recycling-Mechanismus. Damit kann nicht gebrauchtes oder beschädigtes Zellmaterial in der Zelle selber verpackt, zerhäckselt und sozusagen wiederverwendet werden. Die Autophagie kann einerseits oder wird einerseits durch Fasten angeregt, ja, weil wenn der Körper plötzlich einen Mangel hat, dann nimmt er zunächst einmal das Zeug, das so rumliegt in der Wohnung, verpackt das und dann wird zuerst mal das verbraucht. Und es gibt aber auch Stoffe, wie zum Beispiel das Spermidin, die können gezielt diesen Mechanismus anstarten. Oder auch das Kurkumin aus der indischen Küche, aus dem Kurkuma bekannt. Das sind, und also Autophagie, das konnte man sehr gut nachweisen, verhindert einerseits die Entstehung von seneszenten Zellen und ist generell sozusagen die Autophagie zu aktivieren, ist einer der vielversprechendsten Anti-Aging-Mechanismen, nicht nur in der Haut, sondern generell.
Gibt es sogar einen Nobelpreis für.
Ja.
Ja, sehr gut, sehr gut. Sie sprechen auch von Anti-Aging-Fetten. Was versteht man denn darunter? Weil normalerweise hat man immer gedacht, so Fett gleich fettige Haut, gleich man sieht schlecht aus, aber Sie haben...
Lipide sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Körpers und unserer Zellen, jetzt nicht nur als Energiespeicher oder als ungewollte Ausbuchtungen unseres Körpers, sondern nein, also Lipide, Fette sind das, was jede unserer Zellen umhüllt und die sind essentiell auch in der Haut, um eine Barriere gegen äußere Einflüsse zu machen. Und ja, es zeigt sich, es kommt darauf an, wo und wie nehme ich die Lipide auf. Da komme ich jetzt wieder zurück auf die, vielleicht auf die mediterrane Diät. Es gab so eine sehr große, eine der wenigen großen prospektiven Studien zur Ernährung, wo auch Hautparameter untersucht wurden. Das war in Frankreich die sogenannte Suvimax-Studie. Und da wurde gefunden, dass wenn die Probanden, die da teilgenommen haben, ihre ungesättigten Fettsäuren hauptsächlich aus dem Olivenöl aufgenommen haben und nicht aus anderen Quellen, wie zum Beispiel tierischen Quellen, dann hat das signifikant verringert das Auftreten von den Altersflecken, also von diesen altersassoziierten Pigmentierungsstörungen in der Haut. Generell ist es aber so, dass die Fette in unserer Haut, wie gesagt, die vielfach ungesättigten Fettsäuren sind gesund, weil sie eben auch, also manche von denen entscheidend beeinflussen, ob eine, eben wie Entzündungsreaktionen ablaufen. Egal wie die jetzt aber aufgebaut sind, wichtig ist, dass wir sie, diese Fette vor Oxidation schützen. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Sonne geht, und das ist eins meiner Hauptforschungsgebiete, werden diese Fette oxidiert. Wie kann man sich das vorstellen? Lassen Sie die Butter mal einen Tag draußen und nicht im Kühlschrank und riechen Sie dran. Was Sie da riechen, das sind die oxidierten Lipide, die oxidierten Fette. Und die haben
sehr
dann...
Bild. Auch ein olfaktorisches.
Ja. Diese ranzigen Fette haben dann aber auch eine Wirkung als Signalstoffe, als Entzündungsvermittlungsstoffe und deswegen sollte man die vor unkontrollierter Oxidation schützen.
Gut, dann nehme ich jetzt einfach mal aus dem Ernährungsteil mit, dass es grundsätzlich gut ist, hier eine mediterrane Diät zu verfolgen. Man sollte eben halt schauen, dass man sekundäre Pflanzenstoffe Wert drauf legt, dann eben halt, dass insbesondere das Olivenöl eben halt eine gute Wirkung hat, insbesondere auch für das Thema Altersflecken. Wir sind jetzt ja langsam im Alter, wo wir uns damit dann auch auseinandersetzen müssen. Und das Thema Kollagenabbau schon eine Rolle spielt. Wenn Sie jetzt mal sagen würden, als praktischen Tipp, was ist so aus Ihrer Sicht eine Ernährungssünde, die ganz viele machen, die Sie sofort abstellen würden?
Naja, es ist eben diese schon zuvor genannte, diese Western Diet. Ja? Zu viel, alles, was Ihnen auch andere oder was Ihnen die Kardiologen und die Internisten empfehlen, punkto Ernährung, hat auch auf die Haut eine Auswirkung. Also sprich, alles, was bekannt ist, dass es Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert, also zu viel Kalorien, zu viel Zucker, zu viel Fett, ist zu vermeiden.
Wobei der Kardiologe ja auch ein ganz großes Problem mit dem Thema Salz zum Beispiel hat, wegen des Blutdrucks. Hat Salz eine Auswirkung auf die Haut?
Da wäre mir aus unserer Forschung nichts bekannt. Das ist, glaube ich, ein sehr
okay. Ein wenig studiertes Gebiet. Also das Salz verdirbt uns dann nur der Kardiologe.
Genau.
Okay, sehr gut. Ja, wie ist es denn mit dem Thema Zucker? Wir hatten hier ja schon mal ein Gespräch mit Frau Dr. Schmiedebeck, die sagte, dass diese Verzuckerung der Haut zu Schäden führt, die irreparabel sind. Ist das wirklich so? Also ich möchte mich jetzt nicht Frau Dr. Schmiedebeck hinterfragen, aber ich mit meiner Frage darauf hinausziehen, für die, die die Folge nicht gehört haben, ob Sie vielleicht nochmal erklären können, warum das so ist.
Ja, es geht wieder Zucker, die Menge und vor allem auch die Oxidation. Also die Haut, besonders wenn sie altert, kann den Zucker nicht mehr so verstoffwechseln wie die junge Haut. Also dass das einfach sehr, sehr schnell in Energie und in alle möglichen Metaboliten umgewandelt wird, die es braucht, um die Zelle am Laufen zu halten. Im Alter funktioniert das nicht mehr so besonders gut. Das ist auch etwas, was wir gerade untersuchen. Und wenn diese Zucker und Kohlenhydrate dann in zu großer Menge herumliegen und oxidieren, und das passiert eben besonders in der alternden Haut dadurch, dass die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, relativ viel reaktive Sauerstoffe dann irgendwie auch rauslassen, dann können diese Zucker oxidieren, und was die dann machen ist, die werden sehr, sehr reaktiv, Lipide auch, aber Zucker auch, und binden dann an die Proteine, an die Eiweiße und verkleben sozusagen diese Eiweiße und können teilweise auch die DNA verkleben und dadurch Mutationen hervorrufen. Und das macht die ebenso gefährlich, weil so verklebte große Biomoleküle, wenn sich die in der Zelle ansammeln, dann können die von den normalen Mechanismen, die in der Zelle das Zeug umsetzen, nicht mehr entfernt werden. Und dadurch entarten diese Zellen dann und können eben auch zum Beispiel seneszent werden. Und deswegen ist eben der Zucker vor allem im Alter eine gefährliche Quelle von reaktiven Substanzen.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu den senescenten Zellen.
Ja.
Weil es gibt so eine, ich finde, fast boshafte Aussage über älter werdende Männer, dass die Anzahl der Haare der Männer immer gleich bleibt, aber wenn sie oben weggehen, kommen sie unten irgendwo wieder. Ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich der Fall ist. Nichtsdestotrotz, wenn man mal im Sommer im Schwimmbad ist und mal so teilweise dann gerade etwas ältere Menschen sieht, sieht man ja sehr häufig, dass die Haare an Stellen haben, wo man sich fragt, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? So. Und man sich auch fragt, ob sie die in jungen Jahren auch schon so da hatten. Ist das tatsächlich eine Folge von, ich sage jetzt mal wirklich, senescenten Zellen? Ist das eine Folge des Alterns oder ist das eigentlich völlig losgelöst?
Die Seneszenz ist eher für ein anderes Phänomen, das Sie vielleicht bei meinen noch am Kopf vorhandenen Haaren sehen, sondern also da ist der Verlust der Pigmentproduktion ist auf die Seneszenz von Melanozyten und deren Verschwinden danach wahrscheinlich zurückzuführen. Die Verödung der Haarfollikel im Alter ist nicht so sehr bis jetzt meines Wissens nach mit Seneszenz, zelluläre Seneszenz in Verbindung gebracht worden, sondern das sind eben eher hormonelle und auch Stoffwechselveränderungen. Aber Alopezie-Seneszenz ist für mich nicht so ein klarer Zusammenhang wie der Verlust der Pigmentproduktion.
Dann kommen wir doch nochmal zu einem Thema, was mich in meiner Jugend sehr stark beschäftigt hat. Ich hatte wirklich eine massives Akne-Problem und da hieß es immer, lass mal die Milchprodukte weg. So, das war für mich jemand, der morgens immer Müsli gefrühstückt hat oder abends dann Mozzarella auf dem Brot hatte. Natürlich irgendwie schon eine harte Challenge, muss man grundsätzlich sagen. Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang von Hautunreinheiten bzw. Akne und Milchprodukten?
Dann muss ich jetzt auch hier muss ich sagen, ich bin kein Facharzt für Dermatologie. Man sollte eins ganz klar sagen, eine starke Akne ist ein Grund, um zum Hautarzt zu gehen. Das ist wirklich eine dringende Empfehlung. Aus unserer Forschung gibt es keinen direkten Zusammenhang mit sozusagen Milchprotein oder Milchinhaltsstoffen und Alterung, das wäre etwas, was ich beantworten könnte. Zu Akne müsste ich, da gibt es Spezialisten, die man dafür befragen sollte.
Und macht Milch alt?
Nein.
Sehr gut. Dann darf ich weiterhin Mozzarella essen. Das ist auf jeden Fall schon mal, ich nehme jetzt irgendwie eine gute Nachricht hier schon nochmal mit daraus. Kommen wir mal zum Thema Nahrungsergänzungsmittel mit dem Thema Haut. Wir hatten jetzt das Thema Proteine, Kollagen, hatten wir schon mal ein bisschen gestreift. Nichtsdestotrotz, also ich erinnere das noch, dass man vor einem Sommerurlaub zum Beispiel ganz viel, am besten Beta-Carotin zu sich nehmen sollte, dass man dann nicht so schnell Sonnenbrand bekommt. Ich persönlich kann jetzt hier, aber das ist die N=1-Studie Nils Behrens, sagen, seitdem ich Astaxanthin nehme, was ja zu den Carotinoiden gehört, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass meine Haut nicht mehr ganz empfindlich ist. Ich creme mich natürlich trotzdem ein und alles, aber nichtsdestotrotz, trotz Eincreme und allem drum und dran, habe ich schneller dazu tendiert, eben halt Hautrötung bzw. Sonnenbrände zu bekommen. So, jetzt ist eben halt die Frage, haben Sie da Studien zu, dass eben halt tatsächlich gewisse Themen da eine positive Wirkung haben?
Also es gibt Studien dazu, dass man den Lichtschutzfaktor bzw. die sichere Verweildauer an der Sonne durch Ernährung und auch durch Carotinoide maximal um den Faktor 2 bis maximal 3, glaube ich, beeinflussen kann.
Okay, so ein Faktor nur, oder, entschuldigen, wenn ich das kurz an dieser Stelle einmal für unsere HörerInnen übersetze. Wenn man normalerweise nach einer Viertelstunde einen Sonnenbrand bekommt, kann man ungefähr dreimal so lange, also Faktor 2 zweimal so lange, Faktor 3 dreimal so lange sozusagen in der Sonne bleiben. So.
Das ist das Maximale, was in kontrollierten Studien zu diesem Thema gezeigt wird. Das ist nicht sehr viel und es ist nicht zu empfehlen. Generell ist zu empfehlen und das ist wirklich wichtig, egal was man zu sich genommen hat, dass man im Sommer vor allem die Mittagssonne vermeidet, weil das ist wirklich ein extremer Impact auf die Hautzellen. Das ist nicht nur alterungsbefördernd und alterungsrelevant, sondern das kann wirklich auch zur Entstehung von Hautkrebs sehr stark beitragen. Generell aber zu den Inhaltsstoffen oder als Nahrungsergänzungsmittel. Natürlich, manche von diesen Pflanzeninhaltsstoffen, die so positive Wirkungen haben, kann man eben nicht in einem Level durch die Ernährung erreichen, dass es eben wahrscheinlich die signifikante Wirkung hat als einzelne Inhaltsstoff. Dann in diesen Fällen, also zum Beispiel, wir haben zuerst schon von Resveratrol und den Mengen an Rotwein geredet, da gibt es auch zum grünen Tee, also zu diesem Inhaltsstoff aus dem grünen Tee, der auch gegen DNA-Schäden hilft. Da müsste ein indischer Kollege, wie er bei einer Konferenz gefragt wurde, aus der Pistole geschossen sagen, you would need to drink 70 cups of green tea, um diese... 70 okay. Tassen grünen Tee. Da hat man dann schon andere Probleme als DNA-Schaden, wenn man das öfter macht. In solchen Fällen ist es denkbar, dass man eben auf so Nahrungsergänzungsmittel zugreift. Aber generell sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, dass man durch Ernährung mit einer Kombination von verschiedenen frischen Nahrungsmitteln, die verschiedene Komponenten, die DNA-Schutz zum Beispiel bringen, dass man durch eine Kombination von solchen Nahrungsmitteln versucht, sich auf ein Level zu bringen, das die Haut schützt und auch ein Wohlbefinden des gesamten Organismus zur Verfügung hat. Es ist generell Antioxidantien und andere Stoffe sollte man nicht in Eigenregie überdosieren, weil es gibt eben nicht das Golden Bullet, die goldene Pistolenkugel, die alles Schlechte uns erledigt und uns schützt. Das gibt es nicht. Es gibt immer auch Situationen im sozusagen Stoffwechsel oder im Leben unserer Zellen, wo man diesen sozusagen oxidativen Stress kurze Zeit auch braucht. Deswegen ist es nicht empfohlen, so langfristig sich mit irgendetwas vollzustopfen oder überzudosieren, was in unseren Redox-Mechanismen eingreift.
Absolut, absolut. Das ist ja auch total die Philosophie auch von Sunday, dass man einfach sagt, Mensch, immer messen erstmal, was man eigentlich braucht und dann machen erst so. Also das kann ich nur 100%ig unterstreichen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt einfach mal aus diesem Bereich das mitnehme, habe ich jetzt mal für mich gespeichert. Also auf jeden Fall ist der grüne Tee-Extrakt, also das EGCG, auf jeden Fall hat es zweimal eine positive Wirkung auf das Altern und der Haut. Dann habe ich dann mitgenommen Kurkuma, also das Kurkumin hat scheinbar einen positiven Effekt. Auch wenn Sie sagen, gar nicht so stark, was den Sonnenschutzfaktor betrifft, aber trotzdem die Carotinoide, also in dem Fall vielleicht das Astaxanthin, was ich so gerne mag, das mag ich aber auch aus verschiedenen anderen Gründen sehr gerne, kann eben halt sich positiv wirken. Was ist mit Vitamin C als auch ja, etwas, was antioxidativ wirken kann?
Ist sicher, also Aufnahme aus ausreichend aus frischem Obst und Gemüse ist sicher genug vorhanden, wenn man der berühmte Apple a Day liefert Apple einem a day. Nicht Sehr nur gut. das genügende Vitamin C, sondern auch Inhaltsstoffe, vor allem aus seiner Schale, wie das die seneszente Zellen bekämpfen. Also das ist, ich plädiere dafür, dass möglichst viel von den pflanzlichen Inhaltsstoffen, die sich gut auf Gesundheit und Hautalterung auswirken, aus frischen, nicht prozessierten Lebensmitteln zu gewinnen sind.
Ja, stimme ich hundertprozentig zu. Eine letzte Frage habe ich noch mal, weil wir haben jetzt ja gelernt, dass das Thema Olivenöl eben halt auch eine scheinbar gute Wirkung auf die Alterung der Haut hat. Gibt es denn auch, weil gefühlt ist es für alles gut, aber über die Haut haben wir in dem Zusammenhang noch nicht drüber gesprochen, was mit Omega-3? Haben Sie da Aussagen zu, weil letztendlich wissen wir ja, dass ein wichtiger Teil der Zellstruktur sozusagen, also des Zellmantels eben halt auch mit Omega-3 enthalten sollte. Ist es dann eben halt dementsprechend auch für die Hautzellen wichtig?
Ja, absolut. Aber, und das sind eben die vielfach ungesättigten, also sind Fettsäuren, die viele Doppelbindungen haben, und Omega-3 ist eben die Position im Molekül, wo diese erste von diesen Doppelbindungen ist. Und diese Art von Fetten befördert eben eher sozusagen weniger entzündliche Mechanismen, wenn es zu sich genommen wird, als wenn diese Struktur an einer anderen Stelle eine Doppelbindung hat. Das ist vielleicht, geht das jetzt ein bisschen zu weit in die Chemie, aber wenn man sieht, Omega-3-Fettsäuren wo kommen die her, was sind gute Quellen für die. Salziger, also Meeresfisch ist eine sehr gute Quelle, allerdings auch der kann die meisten von diesen Omega-3-Fettsäuren ja gar nicht selber produzieren, sondern die Fische nehmen das über die Algen auf. Und eben da ist jetzt wieder aus der asiatischen Küche eben also niedere Pflanzen aus dem Meer, also Algen, sind eine sehr, sehr gute Quelle für diese Fettsäuren. Dann haben wir auch die direkte Quelle und eine große Empfehlung, sein Omega-3 auch interessant für Leute, die eben sich nur pflanzlich ernähren, das über diese niederen, aber sehr schmackhaften Pflanzen aufzunehmen.
Ja, ja, wir haben ausschließlich Omega-3 auf Algenbasis. Also von daher, wir sind da sozusagen auch schon direkt an die Quelle gegangen. Dann verlassen wir doch mal, auch wenn es vielleicht Ihr Buch nicht ganz nah ist, wobei ganz verlassen du wirst noch nicht, wenn ich jetzt mal das Thema Darmgesundheit und die Haut mir betrachte. Weil letztendlich ist es ja so, dass alles, worüber wir hier jetzt am Anfang reden, wird ja bei der Ernährung dann erstmal über den Darm verstoffwechselt, so oder der Großteil davon, sage ich jetzt mal so. Und da ist es ja die Frage, wie wichtig ist das grundsätzliche Thema der Darmgesundheit für unsere Hautgesundheit?
Darmgesundheit bedeutet im Endeffekt, dass die Mikroben, also diese vielen hunderten Millionen kleinen Lebewesen, die in unserem Darm leben, dass die eine Funktion haben, die mit unseren Interessen und mit unserer Gesundheit übereinstimmt. Und es gibt ein paar sehr gute Studien, die zeigen, dass die Diversität des Darmmikrobioms entscheidend ist dafür, dass unsere Darmflora, also das Darmmikrobiom, viele Metaboliten produzieren kann, die dann auch in unserem Körper wichtige Funktionen haben, die auch wichtig für die Hautgesundheit sind. Und die Diversität des Darmmikrobioms kann man dadurch steigern, dass man den Darmmikroben ein bisschen eine Aufgabe gibt. Also eine faserreiche Kost, an der sie sich die nicht vorhandenen Zähne zuerst mal ausbeißen, und die zwingt dadurch eine größere Diversität, also dass da irgendwelche anderen Mikroben mithelfen müssen, um diese faserreiche Ernährung aufzuspalten. Das scheint sehr positiv sich auf alle Gesundheitsparameter inklusive denen der Haut auszuwirken. Und deswegen ist diese Diversität im Darm haben wir auch gerne auf dem Mikrobiom, also in den Mikroben, die auf unserer Hautoberfläche leben. Allerdings gibt es jetzt keinen sehr klaren Zusammenhang, dadurch, dass ich ein diverses Darmmikrobiom habe, auch ein diverseres Hautmikrobiom habe. Das ist sehr, sehr komplex. Es ist, wie gesagt, das kann sich sehr schnell anpassen durch Baden, Berühren und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr wildes Feld, aber jedenfalls die Metaboliten, die durchs Darmmikrobiom gemacht werden, die sind für im gesamten Körper dann wichtig und vorteilhaft.
Okay, man spricht ja bei Studienlagen ja häufig immer unterscheidet man ja zwischen Kausalität und Koexistenz. Ich sage jetzt mal so, grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, wenn man einen gesunden Darm hat, dass man insgesamt ein gesünderer Mensch ist und ein gesünderer Mensch, der dann dementsprechend vielleicht auch die Mikronährstoffe besser verarbeiten kann, die Mikronährstoffe dann wiederum besser, die für die Haut relevant sind, auch besser ankommen. Also von daher halten wir einfach mal fest, gesunder Darm kommt erstmal auf die Positivliste.
Ja.
Gut, dann wenn wir jetzt mal gemeinsam einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen wollen, weil man sieht ja momentan, dass man muss ja wirklich schon sprechen von einem Hype um das Thema Langlebigkeit, Longevity, Anti-Aging ja sehr, sehr groß ist. Was glauben Sie, was wird sich, sage ich mal, sowas in der Rolle der Ernährung im Hinblick auf die nächsten 10 Jahre für das Thema Hautalterung noch verändern? Glauben Sie, dass diese Bedeutung noch signifikant zunehmen wird oder wie ist da Ihre einfach nur persönliche Einschätzung?
Ja, es ist generell für die Altersforschung ist es die Frage, geht es uns wirklich um die Langlebigkeit, also die Lifespan oder die sogenannte Healthspan? Sondern wollen wir eine lange schräge Bahn haben oder wollen wir eine lange gerade Bahn an Lebensqualität und Gesundheit haben, die dann eben endet? Die meisten Menschen, auch wenn sie befragt werden, bevorzugen eher gesund zu altern, aber nicht ewig alt zu werden. Und für die Ernährung ist wahrscheinlich, also aus meiner heutigen Sicht, der heißeste Topic ist eben, kann ich mit Ernährung einerseits diese Health Span erhalten und kann ich mit der Ernährung das Entstehen von diesen seneszenten Zellen beeinflussen. Das sehe ich als einen sehr, sehr wirksamen Weg, weil es werden gerade sehr, sehr viele Stoffe, sogenannte Senolytika und Senostatika, entwickelt für, es ist ja keine Medizin als solches, Alter und Seneszenz ist ja nicht eine Krankheit. Aber es gibt eben sehr viele Krankheiten, die sozusagen verstärkt werden durch das Vorhandensein von seneszenten Zellen. Und das heißt, wenn jetzt einerseits pharmakologisch, aber andererseits auch durch die Ernährung versucht wird, die Entstehung und die Auswirkungen von seneszenten Zellen einzudämmen, glaube ich, also dass das ein Fokus sein wird auch für Ernährungsforschung.
Ganz interessant, weil wir so viel über seneszente Zellen gesprochen haben. Wir haben ehrlich gesagt im Augenblick hier noch gar nicht über das Thema Fisetin gesprochen, was ja in Erdbeeren drin ist, was ja angeblich eben halt auch eine sehr positive Wirkung auf das Nichtbilden von seneszenten Zellen haben soll. Wie ist denn da Ihr Zugang zu? Also kommen Erdbeeren hier mit auf die Positivliste?
Die kommen absolut auf die Positive. Und auch etwas aus einem Gewürz aus der asiatischen Küche, also da gibt es den sogenannten Langpfeffer und der enthält auch einen Inhaltsstoff, der sehr effektiv seneszente Zellen enthält. Und also und Quercetin ist vor allem auch in Weinblättern vorhanden.
In Weinblättern?
Ja, in den grünen Weinblättern. Und wir sind schon wieder in der mediterranen Küche. Ja, beim Griechen und beim Türken bekommt man den Reis in die gefüllte Weinblätter.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Eine hervorragende Sache. Leicht bitterer Geschmack und voll mit Inhaltsstoffen, die seneszente Zellen bekämpfen.
Ich glaube tatsächlich, aber da bin ich jetzt mir ganz sicher, aber ich glaube sogar in Moussaka ist es manchmal auch mit drin bei den Griechen. Also ich glaube, ja, ich erinnere mich, dass da auf jeden Fall ab und zu mal so Blätter drin sind, über die man sich wundert. Okay, Weinblätter, kommen nicht auf die Liste. Was wünschen Sie sich denn, was unsere Hörer nach dieser Folge konkret in ihrer Ernährung und in ihrem Alltag idealerweise verändern?
Man kann sehr gut seinem Hausverstand und seinem Bauchgefühl folgen. Und ich plädiere für frisches und vor allem nicht zerkochtes Essen. Weil die guten Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel das Sulforaphan im Brokkoli, die werden zerstört, wenn ich das Ding weich koche. Und es ist sehr schmackhaft, gewisse Dinge wie Brokkoli oder auch den Grünkohl als Rohkost oder als Salat zu sich zu nehmen. Und einige Dinge sind ja auch wirklich so einfach zu machen, wie zum Beispiel eine Poke Bowl mit rohem Lachs und frischen Wakame-Algen drinnen, ist etwas, das ist sofort selber zubereitet, bereitet einem Glück, bereitet einem Wohlgefühl im Magen und kann wohl auch etwas dazu beitragen, unsere Haut zu schützen vor vorzeitiger Alterung.
Sehr gut, sehr gut. Wenn man jetzt wirklich noch ganz konkret in das Thema einsteigen möchte, dann empfehle ich eben halt das Buch von Herrn Dr. Gruber. Das heißt die Anti-Aging-Ernährung für die Haut. Es ist im Trias Verlag erschienen und es ist wirklich voller praxisnaher Tipps, fundierte Erklärungen und vor allem, was ich finde, sehr hilfreichen Tabellen. Und mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Behrens.
Haben Sie eigentlich ein persönliches Lieblingssupplement?
Ja, also ich habe schon eingangs gesagt, ich esse wahnsinnig gerne eine rohe Karotte, und das ist bei uns eine Familientradition geworden. Und das ist, glaube ich, ein fantastischer Einstieg in einen Tag. Und am Abend nicht so viel, aber ein Glas grünen Tee oder auch im Sommer ein eisgekühlter grüner Tee ohne Zucker ist ein hervorragender Drink.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.